was kann ich glauben? Kann ich den Kirchen noch glauben? Kann ich Religionen glauben? Es gab noch nicht so viele Konfessionen, wie es heute gibt. Heute haben wir Hunderte, Tausende von einzelnen Kirchen und Konfessionen. Damals gab es nur eine Gemeinde. Was sagt die Bibel dazu? Herzlich willkommen zu unserer Serie Was kann ich glauben? Von Konfessionen und Religionen. Wir haben jetzt Teil Nummer 6, die Siebenten-Tags-Adventisten. Wir hatten im ersten Bereich die fünf Großkirchen. Die katholische Kirche, evangelische Kirche, die reformierte Kirche, anglikanische Kirche und orthodoxe Kirchen. Und jetzt beginnen wir mit diesem sechsten Teil, den zweiten Bereich, nämlich die Freikirchen. Und da werden wir 7 verschiedene Freikirchen uns anschauen. Und wir beginnen mit der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Und ich muss zugeben, dass mir das am besten gefällt, dieses Thema, weil ich selber Adventist bin und natürlich auch gerne darüber spreche. Und das wird schon spannend werden, wenn wir jetzt schauen, was sagt diese Kirche und wo stimmt sie mit der Bibel überein und wo gibt es vielleicht Abweichungen und vor allen Dingen, was können wir selbst persönlich daraus lernen. Und ich lade Sie ein, dass wir wieder zu Anfang zusammen beten. Himmlischer Vater, wir kommen wieder zu dir und wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir für deine Liebe, für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit. Wir danken dir, dass wir durch dich Erlösung haben dürfen, Herr Jesus, durch dein Blut am Kreuz. Wir danken dir auch, dass wir uns Gedanken machen können über das, was du in deinem Wort sagst und welche Lehren du uns gegeben hast. Dass wir diese Lehren erkennen können und auch vergleichen können mit dem, was in den Kirchen heute gelehrt wird. Wir bitten dich darum, ein gutes Verständnis, um den Heiligen Geist und um deinen Segen. Hab dir Dank. In Jesu Namen. Amen. Ja, die Siebenten-Tags-Adventisten. Und zwar, es ist wichtig, wenn wir zum Bereich der Freikirchen kommen, dass wir erkennen, dass die Freikirchen eigentlich das Prinzip haben, dass sie sagen, dass alles, was wir tun, auf Freiwilligkeit beruht. Nämlich die Großkirchen, die haben teilweise ja, weil sie mit dem Staat in Verbindung sind und der Staat sie unterstützt, sind es teilweise auch Staatskirchen, da gibt es dann teilweise auch Dinge, wo man dann irgendwo automatisch damit dabei ist oder auch gezwungenermaßen, ob das jetzt zum Beispiel die Kirchensteuer ist. Ja? Wenn man zur evangelischen, zur katholischen Kirche dazugehört, dann wird man nicht gefragt, es wird vom Staat automatisch abgezogen und der Kirche weitergegeben. Das sind eigentlich Dinge, die nach der Bibel nicht sein dürften, weil man müsste Staat und Kirche trennen. Und wenn die Kirche Geld haben will, dann sollen sie selber ihre Gläubigen fragen, um das Geld zu bekommen. Und die Freikirchen sagen halt genau diesen Punkt, wir brauchen die Freiheit. Die Freiheit, dass der Mensch selbst entscheidet, ja, was er tun will, wo er Geld geben möchte, wem er folgen möchte. Und deswegen ist es so, dass das ein Bereich ist, der, denke ich, dem biblischen Gedanken, der sehr viel näher kommt. Gut, zum Teil 6, die Siebenten-Tags-Adventisten, da haben wir wieder 4 Bereiche. 4 Teile in unserem heutigen Thema. Erstens die Geschichte und Verbreitung. Zweitens Übereinstimmung mit der Bibel. Drittens Abweichungen von der Bibel. Und viertens Hinweise. Zum Ersten die Geschichte und Verbreitung. Und zwar der Ursprung der Adventgemeinde liegt eigentlich in der Millerbewegung. Es war damals eine Zeit der Erweckung, vor allen Dingen in Nordamerika, aber es war auch gleichzeitig in Europa und in anderen Teilen der Welt, aber natürlich am stärksten in Nordamerika. Und die Miller-Bewegung entstand ungefähr um 1832, wo William Miller, ein Farmer, besondere Erkenntnisse bekommen hat und Gott ihm Dinge gezeigt hat im Studium des Wortes Gottes, dass nämlich Jesu Wiederkunft nahe bevorsteht. Und sie berechneten das Jahr zuerst 1843, später 1844, nach Daniel 8, Vers 14, dass nach 2900 Jahren das Heiligtum geweiht werden soll oder gereinigt werden soll. Und das haben sie auf Jesu Wiederkunft bezogen und haben dann gesagt, wann ist diese Zeitperiode zu Ende und kamen auf das Jahr 1844 und danach hier auf den Tag am 22. Oktober 1844. Und sie haben das verkündigt in der ganzen Welt und da gab es eine große Erweckung. Ja. Und natürlich am stärksten in Nordamerika verkündigt und viele Gläubige haben das angenommen und sind dem gefolgt. Und dann kam dieser Tag, der 22. Oktober 1844, und Jesus kam nicht wieder. Es gab diese große Enttäuschung. Und sie erkannten dann, dass die Rechnung zwar richtig war, nämlich auf dieses Datum hin, aber dass das Ereignis, was sie erwartet hatten, das Falsche war. Nämlich, wenn das heißt, dass das Heiligtum gereinigt werden soll, dass das Heiligtum nicht diese Erde ist, die gereinigt wird, sondern dass es im Himmel ein Heiligtum gibt und dass dieses Heiligtum gereinigt wird. Und die Reinigung des himmlischen Heiligtums bedeutet, dass eigentlich das Gericht im Himmel beginnt. Aber das ist eine Sache, die wir später uns anschauen werden. Die Enttäuschung kam also aus dieser Millerbewegung heraus. Und aus dieser Enttäuschung heraus gab es dann eine Sammlungsbewegung aus allen Kirchen. Und die Adventgemeinde versteht sich nicht als eine Kirche unter vielen, sondern eigentlich als eine ökumenische Sammlungsbewegung. Ökumenisch nicht in dem Sinne, dass man jetzt sich irgendwo trifft und die Kirchen untereinander schaut, wo haben wir den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern dass eigentlich alle Gläubigen angesprochen sind, Gottes Wahrheit zu erkennen und hier sich zu versammeln und sich zu treffen. Und damals war es auch so, dass auch von den Methodisten, von den Mennoniten und von den Katholiken und von vielen Konfessionen die Gläubigen zusammengekommen sind, um hier die biblische Wahrheit zu studieren und auch vor allen Dingen der nah erwartende Wiederkunft Jesu auch dem zu folgen. Und zwar der Name Siebentags-Adventisten hat in sich schon zwei ganz wichtige biblische Lehren dabei. Einmal das Wort Adventisten, da steckt das Wort Advent drin und Advent bedeutet eigentlich Ankunft. Und das bedeutet, dass die Gläubigen, die Christen, die sich diesen Namen gegeben haben, gesagt haben, für uns ist die Wiederkunft Jesu so wichtig, dass wir auf Jesu Ankunft, Jesu Wiederkunft warten, dass Jesus bald kommt, dass es nicht irgendwann sein wird, sondern dass es bald sein wird und dass wir uns darauf vorbereiten wollen. Und der erste Teil des Wortes, siebenten Tag, weist auf den siebenten Tag hin als Ruhetag, den Sabbat, dass bei der Schöpfung Gott den siebenten Tag geheiligt hat, gesegnet hat und an ihm geruht hat und auch im vierten Gebot das Gebot gegeben hat, den Sabbat zu heiligen. Und deswegen sind hier zwei Dinge, den siebenten Tag und die Wiederkunft, die im Namen siebenten Tags Adventisten mit enthalten sind. Und die Freikirche wurde dann gegründet im Jahre 1863 in den USA. Die hat sich natürlich dann auch sehr schnell verbreitet, oft über die ganze Welt. Und es ist eine weltweite Bewegung. Und zwar, die Adventgemeinde versteht sich nicht als Kirche, sondern als Bewegung. Natürlich, Kirche, Church oder Ecclesia ist schon ein biblischer Begriff, wo man sagen kann. Ja? Aber in der heutigen Zeit verstehen sich die Kirchen meistens so, dass man sagt, okay, hier haben wir jetzt eine Organisation und die Organisation übernimmt jetzt eigentlich die Funktionen der kirchlichen, der Gemeinde. Aber nach der Bibel ist nicht die Organisation entscheidend, sondern das sind die Menschen entscheidend. Und deswegen sagen wir auch, dass in der Adventgemeinde nicht die Angestellten, der Pastor oder sonst jemand hier das Sagen hat oder alles macht, sondern dass jeder einzelne Gläubige gefordert ist. Dass es eine Bewegung ist, wo jeder mitmacht, wo jeder sich einbringt und wo jeder, der sagt, ich gehöre auch zu Jesus, auch diesen Ruf empfindet und auch auslebt, anderen Menschen das weiterzusagen, was er mit Gott erlebt hat, Zeuge Jesu zu sein. Ja, die Verbreitung. Die Eventgemeinde ist dann sehr schnell gewachsen. In Nordamerika, in Europa, weltweit. Wir haben heute ungefähr 20 Millionen Christen, die sich Adventisten nennen, siebenten Tags Adventisten nennen. Und in Deutschland haben wir ungefähr 35.000. Die Struktur ist so aufgebaut, wir haben insgesamt 15 Divisionen. Es gibt eine Generalkonferenz, aber die Generalkonferenz ist nicht so, dass man sagt, die bestimmt jetzt alles. Also wir haben kein hierarchisches System wie bei der katholischen Kirche, wo der Oberste sagt, was die Unteren tun sollen, sondern es ist so aufgebaut, dass eigentlich die Autorität immer bei der Gemeinde liegt, bei der Vollversammlung der Gemeinde. Auf Ortsebene natürlich, die Vollversammlung der Gemeinde. Auf den höheren Ebenen ist es so, weltweit können nicht alle 20 Millionen zusammenkommen und jetzt entscheiden, was sie machen wollen. Deswegen können die Gemeinden Delegierte schicken und die entscheiden dann. So haben wir die Generalkonferenz und wir haben 15 Divisionen. Die ganze Welt ist aufgeteilt in 15 Divisionen. Und in Deutschland haben wir dann zwei Verbände, den Norddeutschen Verband und Süddeutschen Verband. Und dann haben wir 7 Vereinigungen in Deutschland, die dann auch die Arbeit jeweils in den Bezirken koordinieren und auch zusammenfassen. Ja, hier ist nochmal eine Übersicht von den 15 Divisionen, wo welche Division auch zugeteilt ist. In Europa haben wir zwei Divisionen, die transeuropäische Division und die intereuropäische Division. Ja, das ein wenig über die Geschichte und über die Verbreitung. Gucken wir uns jetzt die Übereinstimmungen mit der Bibel an, von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Erstens, dass eigentlich die Adventgemeinde, wie auch alle anderen Freikirchen, die vier Solis der Reformation auch akzeptiert. Denn dieses was Luther und Calvin und Zwingli gesagt haben, diese Solas, sind etwas, was grundlegend ist, was wichtig ist für den Glauben. Das ist einmal Sola Scriptura, zweitens Solus Christus, drittens Sola Gratia und viertens Sola Fide. Sola Scriptura heißt, die Bibel ist die Grundlage. Und das ist auch heute noch so in der Adventgemeinde, dass wir sagen, entscheidend ist nicht, was unsere Kirchenlehre ist. Wir haben zwar 28 Glaubenspunkte, die wir mal formuliert haben, aber das sind keine dogmatischen Punkte, wo wir sagen, ja, das ist jetzt unfehlbar, sondern die Bibel ist entscheidend. Wir verteidigen nicht unsere adventistischen Lehren, sondern wir verteidigen die Bibel. Und wir müssen immer wieder zur Bibel hinkommen. Und wenn wir aus der Bibel Dinge erkennen, die wir bis jetzt noch nicht erkannt haben, dann ist das etwas, was wichtig ist, was über allem anderen steht. Allein die Schrift. Für unsere Erkenntnis, für unsere Lehren, aber auch für unser Leben. Das heißt, dass wir auch schauen danach, was sagt Gott, wie wir leben sollen, unser Lebensstil. Dass auch da die Bibel das Sagen hat. Zweitens, Solus Christus. Das heißt, die Erlösung geschieht allein durch Jesus Christus. Er ist derjenige, der uns erlöst hat, der für uns gestorben ist und der uns auch Erlösung zuspricht. Nicht eine Kirche und nicht ein Priester oder sonst jemand. Drittens, Sola Gratia, dass die Erlösung eine Gnade ist. Dass allein aus Gnade wir erlöst sind. Dass wir nichts dazu tun können aus eigenen Werken, aus eigenen Stücken. Dass Gott aus Gnade uns angesprochen hat und erlöst hat. Und das vierte ist Sola Fide. Das ist allein aus Glauben. Das bedeutet, dass die Erlösung dem Einzelnen zugesprochen wird und auf ihn angewandt wird durch seinen persönlichen Glauben. Und der Glaube kommt durch eine Entscheidung, dass ich Gott sehe, Gott kennenlerne, dass ich erkenne, ich bin ein Sünder. Und wenn ich Gottes Liebe sehe für mein Leben, dass ich dann mich entscheide, an ihn zu glauben, ihm zu vertrauen und ihm zu folgen und ihm mein Leben übergebe. Und dann wird die Erlösung mir persönlich zugesprochen. Und ich weiß, ich bin Gottes Kind. Und die Taufe ist ein Ausdruck dieses Geschehens, dieser Übergabe des Lebens an Gott. Und diese vier Solas vereinen die Adventgemeinde mit allen anderen protestantischen, evangelischen Kirchen, die hier auch die gleichen Prinzipien und gleichen Grundlagen haben. Ja, weitere biblische Punkte, die Lehren, die mit der Bibel übereinstimmen, in der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Erstens die Inspiration, oder fünftens besser gesagt, die Inspiration der Bibel, dass wir sagen, die Bibel, und zwar die ganze Bibel, ist von Gott. Sechstens die Gültigkeit der 10 Gebote. Die 10 Gebote sind noch gültig, sie waren immer gültig und werden immer gültig sein, aber sie sind nicht dafür da, um erlöst zu werden, um uns das ewige Leben zu verdienen. Das nennt man Werksgerechtigkeit. Und übrigens, in der ganzen Bibel finden wir nirgendwo, an keiner Stelle, dass jemals die Bedingung der Erlösung war, die 10 Gebote zu halten. Auch im Alten Testament finden wir, die Bedingung der Erlösung ist der Glaube. Nämlich der Glaube an den kommenden Messias. Und der Glaube an den kommenden Messias wurde dadurch hochgehalten, indem man geopfert hat. Und jedes Opfer, was gebracht worden ist, jedes Opfertier war ein Symbol, ein Hinweis, ein Typus auf Jesus Christus, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt und das für uns sterben wird. Deshalb ist es so, dass die 10 Gebote zwar wichtig sind, aber niemals der Weg zum Heil. Die Juden haben das dann falsch verstanden. Zur Zeit Jesu haben die Juden gesagt, wenn du die 10 Gebote hältst und das Gesetz hältst, dann ist alles in Ordnung und dann bist du auf der richtigen Seite. Aber dass sie wichtig sind, das ist zwar richtig, aber nicht, dass wir dadurch das ewige Leben uns erarbeiten können. Aber dass sie generell noch wichtig sind. Siebtens, der Sabbat als Ruhetag. Wenn wir die Gebote natürlich akzeptieren und sagen, sie sind noch wichtig und gelten noch, nicht als Weg der Erlösung, sondern als Folge der Erlösung, dann ist auch der Sabbat dabei. Weil der Sabbat ist das vierte Gebot, der uns sagt, dass wir dort ruhen sollen. Und der Sabbat hat seinen Ursprung nicht in den 10 Geboten, sondern der Ursprung des Sabbats liegt in der Schöpfung. Und bei der Schöpfung gab es keine Juden und da gab es auch sonst kein Sinai, sondern das ist gewesen, wo Gott den siebten Tag als Ruhetag eingesetzt hat. Er hat ihn gesegnet, er hat ihn geheiligt und er hat selbst an diesem Tag geruht. Und damit hat er diesen Tag, den Sabbat, für die gesamte Menschheit gegeben. Natürlich ist er dann auch am Sinai nochmal bestätigt worden, in den 10 Geboten, weil die 10 Gebote waren dann die Grundlage für das Volk Israel, für ihre Nation. Aber die 10 Gebote gab es vorher ja auch schon. Nicht so schriftlich, auf den Steintafeln, das war erst am Sinai, aber vorher haben auch Abraham und die anderen Patriarchen haben die 10 Gebote bereits gehalten. Der Sabbat ist dann vom Volk Israel gehalten worden, er ist von Jesus gehalten worden, die Urgemeinde hat ihn gehalten und auf der neuen Erde werden wir ihn auch halten. Also in der Bibel finden wir überall nur den Sabbat. Deswegen sagt die Adventgemeinde, weil wir in der Bibel nur den Sabbat finden. Und wenn wir sagen, allein die Schrift ist wichtig, dass wir dann auch den Sabbat als Ruhetag, wie Gott ihn gegeben hat, auch halten. Der Sonntag ist zwar heute von den meisten Christen der Ruhetag, aber er wird gehalten, weil sie sagen, Jesus ist auferstanden am ersten Tag der Woche, am Sonntag. Aber in der Bibel steht nirgendwo drin, dass wir den Sonntag als Auferstehungstag wöchentlich halten, heiligen sollen. Und vor allen Dingen erst recht nicht als Ersatz für den Sabbat, den Gott gegeben hat in den 10 Geboten. Achtens, die Taufe durch Untertauchen. Das heißt, die Taufe ist ein Zeichen der Hinwendung zu Gott. Sie begann ja eigentlich bei Johannes dem Täufer, ist dann immer weitergeführt worden in der christlichen Gemeinde. Johannes der Täufer hat die Menschen getauft, aber nur zur Vergebung ihrer Sünden, als Zeichen der Buße. Bei der christlichen Taufe kommt noch dazu, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt werden, dass wir Jesu Tod und Auferstehung annehmen und dass wir dann auch zur Gemeinde Gottes dazugehören, zur christlichen Gemeinde dazugehören. Und es ist natürlich eine Taufe, die bei Erwachsenen durchgeführt worden ist, weil sie die Bedingungen der Taufe erfüllen können. Und die Bedingungen sind in der Bibel einmal, dass man sein Leben Gott übergibt, dass man an Jesus glaubt und dass man die biblischen Lehren kennt. Und das können Säuglinge alles nicht. Sie können weder die Übergabe des Lebens noch den Glauben noch die biblischen Lehren annehmen und aufnehmen. Und deswegen ist es klar, dass die Taufe nur bei Erwachsenen durch den Glauben stattfinden kann und durch Untertauchen vollzogen wird, weil das Untertauchen ein Zeichen dafür ist, dass der alte Mensch stirbt und begraben wird und ein neuer Mensch wieder aufersteht. Neuntens, Jesus, unser hoher Priester. Es gibt im Himmel ein Heiligtum und Paulus sagt sogar in Hebräer 8, Vers 1 und 2, das ist die Hauptsache bei dem, wovon wir reden, dass wir einen hohen Priester im Himmel haben, Jesus Christus. Und dass Jesus als unser hoher Priester im himmlischen Heiligtum für uns eintritt, dass wenn wir um Vergebung bitten, wir unsere Sünde bereuen und zu Jesus kommen, dass er uns vergibt und dass er für uns eintritt und dass er auch im Gericht uns vertritt und uns im Gericht auch freispricht. Zehntens, die Frage der Gesundheit, dass die Gesundheit auch wichtig ist, dass sie auch für Gott wichtig ist und dass er sagt, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist und dass wir mit unserem Körper gut umgehen sollen und dass er uns deswegen auch gewisse Dinge gesagt hat in der Bibel, die uns zeigen sollen, wie wir unseren Körper gesund halten sollen. Und das ist wichtig, auch heute noch wichtig ist, sich danach zu halten. Und natürlich Jesu Wiederkunft. Wie auch der Name schon sagt, dass wir glauben, Jesus kommt bald wieder. Und dass man sagt, wir müssen uns darauf vorbereiten, auf Jesu Wiederkunft. Und vor allen Dingen auch, was die Prophetie sagt, dass wir auch eine bestimmte Botschaft verkündigen sollen vor der Wiederkunft, die Drei-Engels-Botschaft. Und dass alle Menschen, bevor Jesus kommt, von dieser Botschaft gehört haben und sich jeder entschieden hat, Gott zu folgen oder nicht. Und wenn sich jeder Mensch entschieden hat, dann, sagt die Bibel, dann wird das Ende kommen. Das Evangelium wird verkündigt werden in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Natürlich gibt es auch noch weitere Punkte, ob das jetzt die Frage des Gerichtes ist vor der Wiederkunft Jesu oder andere Dinge oder des Geistes der Weissagung, die auch noch mit dabei sind. Aber ich habe jetzt nur mal die wichtigsten hier aufgezählt, der Übereinstimmungen von der Adventgemeinde mit der Bibel. Kommen wir zum dritten Punkt, Abweichungen von der Bibel. Es geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt versuche, alles, was die Adventgemeinde glaubt, jetzt in Frage zu stellen und zu sagen, was alles falsch läuft, sondern ich bin überzeugt, dass die Grundlehren der Adventgemeinde, dass sie mit der Bibel übereinstimmen. Sonst wäre ich selbst kein Adventist. Denn ich bin nicht Adventist, weil ich glaube, dass die Adventgemeinde alles richtig macht, sondern weil ich, wenn ich die Bibel lese, Und was ich aus der Bibel erkenne, dass ich da sehe, dass das, was in der Bibel steht, mit dem, was die Adventgemeinde als Grundlagen, grundlegende Glaubenslehren hat, dass es übereinstimmt. Deswegen habe ich jetzt, wenn ich jetzt darüber spreche, über die Abweichungen, werde ich nicht über die Dinge sprechen, die die Adventgemeinde generell als Glaubenslehren mal aufgeschrieben hat. Weil ich glaube, dass die alle richtig sind. Nach meiner Kenntnis, nach meinem Studium der Bibel. Sondern ich möchte jetzt mal darüber sprechen, dass es in der Adventgemeinde auch gewisse Strömungen gibt, einen gewissen linken Graben, Strömungen gibt, wo manche dieser Punkte, die die Adventgemeinde eigentlich glaubt, in Frage gestellt werden. Und das sind nicht nur Punkte, die in der Adventgemeinde in Frage gestellt werden, sondern auch in vielen anderen Kirchen und Freikirchen genauso in Frage gestellt werden. Weil das Strömungen sind, die in allen Kirchen sichtbar sind und auch Einfluss haben. Erstens, eine Überbetonung der Gnade. Zweitens, die Ablehnung des Vorwiederkunftsgerichtes. Drittens, eine Ablehnung der Autorität der Bibel. Viertens, Ablehnung der Prophetie. Und fünftens, Ablehnung der Sechstageschöpfung. Ich könnte natürlich noch viele mehr Punkte hier aufführen, aber ich habe mal so die wichtigsten hier mal zusammengefasst. Punkt 1, Überbetonung der Gnade. Natürlich haben wir ja in der Bibel beschrieben, dass wir erlöst werden durch die Gnade. Haben wir schon öfter darüber gesprochen, auch in diesem Zusammenhang, dass die Erlösung allein aus Gnade ist und allein durch den Glauben. Und wie kann ich die Gnade jetzt aber überbetonen? Und zwar in dem Moment, wenn ich sage, die Gnade reicht aus zur Erlösung, aber auch für mein ganzes Leben. Und dass ich dann sage, die Heiligung, das heißt, dass Gott mein Leben verändern möchte, dass ich das ablehne. Dass man sagt, die Rechtfertigung, die Gnade Gottes ist okay, aber weiter soll es nicht gehen. In der Bibel steht dagegen, in Hebräer 12, Vers 14, jagt dem Frieden nach mit jeder Mann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Es gibt hier zwei Extreme. Das eine Extrem sagt, wenn ich gerettet bin, dann reicht das vollkommen aus und mehr brauche ich nicht. Und die Heiligung, das heißt, Heiligung bedeutet, dass Gott mein Leben verändert, dass ich in der Beziehung zu Jesus lebe und dadurch in sein Bild verwandelt werde. Und die eine Seite sagt halt, die linke Seite, dass die Heiligung überhaupt nicht wichtig ist und manchmal sogar nicht notwendig ist. Paulus sagt in Hebräer, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Die Heiligung ist zwar nicht die Bedingung der Erlösung, aber sie ist die Folge der Erlösung. Und die Heiligung zeigt, dass ich wirklich mit Gott verbunden bin, dass ich Gottes Kind bin. Es gibt auch einen rechten Graben. Und der rechte Graben sagt jetzt, die Heiligung, Sündenüberwindung ist Bedingung, dass ich erlöst werde. Das ist aber auch nicht richtig, denn in dem Moment würde ich die Gnade außer Kraft setzen, weil die Gnade mich ja erlöst. Ich kann nichts dazu tun, um erlöst zu werden. Jesus hat mich erlöst durch sein Blut. Das ausgewogene Bild ist, dass Paulus sagt, wir werden erlöst allein durch Glaube, allein durch die Gnade. Und wenn ich erlöst bin, dann werde ich auch das Gesetz im Herzen haben und werde auch dem Frieden nachjagen und der Heiligung nachjagen. Und dass die Heiligung, die Sündenüberwindung und die Beziehung mit Jesus und das Wachstum im Glauben, dass das auch für mein Leben weiter wichtig ist. Und dieses Wachstum im Glauben ist etwas, was kein Druck ist und was kein Zwang ist, sondern was automatisch kommt, weil Jesus in meinem Herzen wohnt und er mich verändert in sein Bild. Zweitens, Ablehnung des Vorwiederkunftsgerichtes. Es gibt einen Bibeltext in Daniel 7, Vers 9 und Vers 10. Dort heißt es, da sah ich, Throne wurden aufgestellt und einer, der uralt war, setzte sich. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Im Buch Daniel finden wir das Thema des Gerichtes sehr häufig. Und gerade in Daniel 7 wird das Gericht direkt beschrieben, wie hier ist in diesen Versen, dass nämlich das Gericht im Himmel stattfindet und der Uralte, das ist der Vater, Gottvater, der sich ersetzt, und dann kommt auch der Menschensohn noch dazu, zu ihm, und sie erhalten gemeinsam Gericht. Und es wird in Daniel 7 beschrieben, dass das Gericht vor der Wiederkunft Jesu stattfindet. Denn da wird vom kleinen Horn gesprochen, und das kleine Horn Gottes Volk verfolgt, und dass dann Gericht gehalten wird und dass dann das Gottesreich den Gläubigen übergeben wird, das ist bei der Wiederkunft Jesu. Das heißt, es wird ein Gericht beschrieben vor der Wiederkunft Jesu. Und in Daniel 8 haben wir dann dieses Gericht näher bezeichnet und auch näher zeitlich festgesetzt, dass es nämlich nach den 2300 Jahren beginnen soll, wenn das Heiligtum im Himmel wieder gereinigt, wieder geweiht wird. Und das ist auch etwas, eine Prophezeiung, die sich dann erfüllt hat. Und das ist vor der Wiederkunft, also jetzt schon in der Zeit dass wir jetzt schon in der Zeit des Gerichtes leben. Ja, und deswegen ist es wichtig, warum ist es wichtig? Wenn Jesus kommt, dann muss ja entschieden sein, wer ist dabei und wer ist nicht dabei. Wer geht mit in den Himmel und wer geht nicht mit. Und von daher muss vor der Wiederkunft ein Gericht stattfinden. Und das findet jetzt statt. Und das Gericht zeigt uns auch außerdem, dass wir in der Endzeit leben. Denn wenn Gott die letzte Phase auf dieser Erdgeschichte dafür nutzt, das Gericht im Himmel zu halten, dann bedeutet das, dass wir jetzt in der Endzeit leben und dass Jesu Wiederkunft sehr nahe bevorsteht. Und dass wir uns auch entsprechend darauf vorbereiten sollen. Ja, auf das Gericht im Himmel und auch auf die Wiederkunft Jesu. Drittens, eine Ablehnung der Autorität der Bibel. Natürlich ist es so, dass wir als Sven-Gemeinde glauben, dass die Bibel inspiriert ist und dass die Bibel die alleinige Grundlage ist für unseren Glauben. Aber jetzt gibt es Denkrichtungen und Strömungen, die sagen, naja, die Bibel ist schon inspiriert von Gott, aber sie ist jetzt nicht dafür da, dass wir daraus Regeln für unser Leben heraus ableiten können, sondern sie ist nur ein Fallbeispielbuch. Das heißt, da stehen nur Beispiele drin, was Menschen mit Gott erlebt haben. Und jetzt können wir die Bibel lesen und jetzt können wir überlegen, was passt für mein Leben und was passt nicht für mein Leben. Und das, was eben passt, das übertrage ich, was eben nicht passt, das lasse ich halt weg. Mit anderen Worten, ich entscheide, was ich von der Bibel übernehme für mein Leben und was nicht. Und damit ist die Frage der Autorität wieder von der Bibel weggenommen auf mein persönliches Leben. Die Kirche sagt, die katholische Kirche sagt, dass sie entscheidet. Sie steht über der Bibel. Und wenn die Bibel eben mit ihrer Lehre nicht übereinstimmt, dann hat sie den Maßstab in der Hand für richtig und falsch. Und bei dieser Theologie wird aber jetzt gesagt, die ich eben geschildert habe, dass jetzt der Maßstab für richtig und falsch beim einzelnen Menschen liegt. Das heißt, ich kann selber entscheiden, was für mich gut und was nicht gut ist. Das ist eigentlich das Denken des postmodernen Menschen, dass jeder selbst seine eigene Wahrheit haben kann und jeder kann so glauben und leben, wie er selber möchte. Aber ich glaube, dass die Bibel schon uns verbindlich sagt, was richtig und was falsch ist. Dass wir dort den Maßstab für richtig und gut und falsch haben. Im 2. Timotheus 3, Vers 16 heißt es nach der Neues Leben Übersetzung, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Hier sagt Paulus uns ganz deutlich, dass die Schrift die Autorität ist. Sie ist komplett, alles von Gottes Geist inspiriert, eingegeben worden. Nicht Wort für Wort, sondern Gott hat die Schreiber inspiriert. Aber das Ergebnis, die Schrift, ist ganz von Gott. Und dass sie dazu da ist, uns zu korrigieren. Nicht wir sollen die Schrift korrigieren und dort aussortieren, sondern die Schrift soll uns und unser Leben korrigieren. Deswegen heißt es, dass wir uns immer der Schrift unterstellen, dass wir die Schrift, wie sie da steht, ernst nehmen, wörtlich nehmen. Natürlich gibt es Passagen, die symbolisch gedacht sind, das merkt man dann aber schon. Aber solange wir kein Gleichnis und kein Symbol haben, ist die Bibel, wie sie dort ist, als wahr und als verbindlich und als ernst, denke ich, für unser Leben zu nehmen. Denn wenn wir das nicht tun, wo finden wir sonst den Maßstab? Dann fangen wir an zu schwimmen. Und dann macht jeder seine eigene Wahrheit und am Ende bin ich selbst für mich der Maßstab. Und wenn ich selbst der Maßstab bin, für richtig und falsch, für gut und böse, dann habe ich am Ende für Gott die Stelle eingenommen. Weil Gott sagt, was gut und was böse ist, was richtig und was falsch ist. Und er sagt es uns durch sein Wort, durch die Bibel. Wenn ich mich aber über das Wort stelle, dann nehme ich damit Gottes Stelle ein und stelle mich selbst über Gott. Und das war eigentlich Satans erste Rebellion. Er wollte sich selbst über Gott stellen. Und zwar warum? Weil er sagte, Gottes Gesetz, Gottes Wort ist nicht gut, das ist fehlerhaft und ich kann viel bessere Gesetze machen. Und damit hat er sich über Gott gestellt. Seinen Thron wollte er über Gottes Thron stellen. Und das ist genau das gleiche Denken, was viele Menschen heute auch haben, wenn sie selbst den Maßstab in die Hand nehmen wollen und Dinge aus der Bibel, Teile der Bibel akzeptieren und andere Teile nicht akzeptieren. Das ist ähnlich wie die moderne Bibelkritik, die historisch-kritische Methode, die auch sagt, die Bibel ist nicht Gottes Wort, sondern die Bibel enthält nur Gottes Wort. Das heißt, Teile darin sind schon richtig und gut, aber eben andere Teile nicht. Und das müssen wir eben auseinander dividieren. Und dann fängt man an zu streichen. Und der eine streicht hier, der andere streicht da, bis man am Ende nur noch die beiden Buchdeckel hat und nichts mehr übrig geblieben ist. Deswegen, die Autorität der Bibel muss stehen bleiben. Viertens, Ablehnung der Prophetie. Und zwar gibt es Bestrebungen, die sowohl die biblischen Prophezeiungen minimieren oder umdeuten oder versuchen, man aus dem Weg zu gehen, aber auch aktuelle, moderne Propheten, die Gott auch schickt, dass man da auch sagt, naja, das brauchen wir nicht, das wollen wir nicht, oder weil natürlich da Dinge gesagt werden, die manchmal unbequem sind. Wenn Gott uns korrigiert, dann ist das nicht immer nur erfreulich. Im 2. Chroniker 20, Vers 20 heißt es nach der Neues Leben Übersetzung: Glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr siegen. Glaubt seine Propheten und es wird euch gelingen. Gott hat gesagt, dass wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm folgen, dass es uns dann gut gehen wird. Wenn Gott uns durch Propheten etwas sagt, in der Bibel oder auch durch moderne Propheten, da sagt er uns das ja nicht, damit er uns einschränken oder einschüchtern möchte, sondern er sagt uns das, weil er sich selbst offenbaren möchte. Dass er uns sagen möchte, was wahr ist, was gut ist, was für unser Leben gut ist. Er möchte uns eine Hilfestellung geben dadurch für unser Leben. Und wenn wir Gottes Wort durch die Propheten ablehnen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir auf dem falschen Weg sind. Wenn wir aber das annehmen, dem folgen, dann folgen wir dem, was Gott uns sagt. Denn ein Nachfolger Jesu folgt der Jesus nach. Und wenn Jesus zu uns spricht, dann wollen wir das auch hören, darauf hören und unser Leben danach ausrichten. Fünftens, Ablehnung der Sechstageschöpfung. Weil in der heutigen Zeit, in der heutigen Gesellschaft, die Evolutionstheorie immer mehr in den Vordergrund gestellt wird. Früher hat man immer gesagt, das ist eine Theorie und die steht neben dem biblischen Bericht der Sechstageschöpfung. Aber heute sagt man, das ist bewiesen und das kann nicht anders sein. Und wer das nicht glaubt, der ist noch im vorletzten Jahrhundert noch stecken geblieben und im Mittelalter noch. Und das heißt, dass man versucht, den biblischen Bericht, dass die Bibel, dass die Welt entstanden ist durch sechs buchstäbliche Tage, in denen Gott Tag für Tag diese Welt geschaffen hat, dass das komplett abgelehnt wird. Und dann sagt man, naja, okay, vielleicht hat Gott diese Welt geschaffen, aber nicht in sechs Tagen, sondern in einem langen Zeitraum. Das ist nur ein Symbol für einen langen Zeitraum. Und dann versucht man halt die langen Zeiträume der Evolution mit dem biblischen Bericht zu harmonisieren, in Verbindung zu bringen. Aber das geht nicht. Denn der Einzige, der weiß, wie die Welt entstanden ist, ist Gott. Kein Mensch war dabei. Und wenn Gott uns sagt, wie die Welt entstanden ist, in seinem Wort, warum sollen wir das nicht so annehmen, wie er das uns sagt? In 1. Mose 2, Vers 1 und 2 heißt es: So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Das heißt, Gott hat in sechs Tagen die Welt geschaffen und am siebten Tag geruht. Und das waren einzelne 24-Stunden-Tage. Das kann man übrigens schon daran sehen. Gott hat am dritten Tag hat Gott die Pflanzen geschaffen und am vierten Tag hat er erst die Sonne gemacht. Und wenn da jetzt lange Zeiträume zwischen wären, dann könnten die Pflanzen ohne Sonne nicht überleben. Die würden alle eingehen. Aber wenn Gott die Pflanzen macht und am nächsten Tag die Sonne schafft und die Sonne ist notwendig für die Pflanzen, dann geht es. Wir sehen es auch, dass Gott am dritten Tag die Pflanzen gemacht hat und am fünften Tag hat er die Insekten geschaffen. Und die Pflanzen brauchen die Insekten, um sich weiter fortzupflanzen. Naja, wenn da jetzt zwei Tage zwischenliegen, dann ist es kein Problem, weil, naja, zwei Tage können sie ja halt überleben, bis sie sich dann weiter vermehren. Aber wenn da jetzt lange Zeiträume zwischen wären, Hunderte oder Tausende von Jahren, dann würden die Pflanzen lange wieder verschwunden sein, bevor die Insekten da wären, die Pflanzen brauchen zur Bestäubung und zum Überleben. Das sind nur ein paar Gedanken, die zeigen, dass es keine langen Zeiträume sein können, auch von der Logik her schon nicht. Aber wir können Gott einfach beim Wort nehmen. Wir können einfach sagen, was Gott in seinem Wort sagt, das stimmt. Noch etwas. Der Gedanke der Evolution ist mit dem Gedanken der Schöpfung nicht in Übereinklang zu bringen. Man kann keine Synthese dazwischen herstellen. Warum? Das Grundprinzip der Evolution ist, dass der Mensch sich weiterentwickelt. Wodurch? Durch den Tod. Der Tod ist notwendig in der Evolution, dass es eine Aufwärtsentwicklung gibt. Das heißt, der Stärkere muss sich durchsetzen gegenüber dem Schwächeren. Der Schwache muss sterben, damit der Stärkere sich weiterentwickeln kann. Deswegen ist der Tod ein Element, das in der Erlösung, in der Entwicklung des Menschen eine Bedingung ist. Nach der Bibel ist das genau andersrum. Nach der Bibel ist der Tod eine Folge, die Gott für den Menschen nicht vorgesehen hat. Es ist eine Folge der Sünde. Durch die Sünde kam der Tod in die Welt. Und der Tod wird am Ende überwunden, dadurch, dass Jesus Christus die Sünde nach dem Gericht komplett ausrotten wird und dass dann der Tod auch nicht mehr sein wird. Das heißt, die Frage des Todes ist in der Evolution und in der Frage der Schöpfung komplett verschieden. Und wenn jetzt jemand sagt, wir haben eine theistische Evolution, das heißt, Gott hat diese Welt durch die Evolution geschaffen, dann ist die Frage, warum hat Gott denn den Tod geschaffen? Wenn der Tod nach der Bibel doch eigentlich gegen Gottes Prinzip steht und eine Folge der Sünde ist. Deswegen gibt es viele Schwierigkeiten, wenn wir einfach diese 6-Tage-Schöpfung in Frage stellen und versuchen, das mit der Evolutionstheorie in Einklang zu bringen. Aber deswegen ist es so, dass diese Abweichungen, die man hier sieht, diese Strömungen, dass die in keine gute Richtung führen, sondern dass wir beim Wort bleiben sollen. Wenn wir die Bibel einfach nehmen, beim Wort nehmen, dann sind wir immer auf der guten Seite, auf der sicheren Seite. Hinweise. Viertens, was können wir jetzt für uns selbst daraus lernen? Was können wir tun? Erstens, die Bibel lesen. Zweitens, biblische Prophetie studieren. Drittens, eine Lebensübergabe an Jesus haben. Viertens, eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Und fünftens, Erweckung. Sieg über die Sünde. Zum Ersten, die Bibel lesen. Und zwar, wir lesen Lukas 24, Vers 45. Dort heißt es, da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Nachdem Jesus mit den Emmausjüngern gesprochen hatte und ihnen eine Bibelstunde gegeben hatte über die Propheten im Alten Testament, die über seinen Tod gesprochen haben, hat er dann mit den Jüngern, als sie versammelt waren, auch wieder gesprochen. Was hat er gemacht? Er hat ihnen das Verständnis geöffnet, dass sie die Schrift, die Bibel, verstanden haben. Jesus hat also nicht einfach gesagt, ich sage euch jetzt die Wahrheit, sondern Jesus hat die Bibel benutzt. Und das sollen wir auch, dass wir die Bibel benutzen, dass wir sie selber lesen, dass wir sie kennen und vor allen Dingen, dass wir sie akzeptieren in allen Bereichen. Dass wir sie wirklich wörtlich nehmen, dass wir sie ernst nehmen und dass wir unser Leben nach der Bibel ausrichten. Zweitens, biblische Prophetie studieren. Die Eventgemeinde ist entstanden durch das Studium der Prophetie. Und in der Offenbarung wird auch beschrieben, dass auch die Gemeinde auf dem Boden der Prophetie steht und dass die Prophetie immer schon für die Gemeinde wichtig war. Die Reformatoren haben die Prophetie studiert und dadurch kam eine Erweckung. In Daniel 2,28 heißt es, aber es ist ein Gott im Himmel. Der kann Geheimnisse offenbaren. Der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was am Ende der Tage geschehen soll. Das heißt, die Prophetie der Bibel ist eine Offenbarung Gottes. Gott zeigt sich uns darin. Er offenbart den ganzen Erlösungsplan darin und er offenbart auch, was am Ende der Zeit geschehen soll. Die anderen biblischen Bücher, die haben meistens Geschichten, was Menschen mit Gott erlebt haben. Oder auch die Briefe von Paulus enthalten Theologien, Lehren über Gott und über diese Welt. Aber in den Büchern Daniel und Offenbarung, gerade in den prophetischen Büchern, finden wir den Blick hinter die Kulissen des Weltgeschehens, was in der Engelwelt, in der göttlichen Welt stattfindet. Den ganzen Erlösungsplan können wir hier erkennen. Was Gott getan hat, um uns Menschen aus der Sünde zu retten. Dass Jesus gekommen ist, um für uns zu sterben, bis hin zur neuen Erde, was Gott tun wird, um die Sünde aus der Welt zu schaffen und wir dann ewig mit Gott auf der neuen Erde leben dürfen. Und deswegen sind diese Bücher so wichtig, weil sie uns Gottes Liebe im Erlösungsplan offenbaren. Und wenn wir die Bücher Daniel Offenbarung zur Seite schieben, beziehungsweise ignorieren oder anfangen, irgendwo umzudeuten, dann werden wir damit den ganzen Erlösungsplan aushebeln und eigentlich auch Gottes Liebe und Gottes, ja, was Gott für uns getan hat, damit wir den guten Weg gehen können, dass wir das ignorieren. Deswegen die Prophetie ist so wichtig, das zu studieren, das zu erkennen und auch für unser persönliches Leben, dass wir erkennen können, in welcher Zeit wir leben und dass wir sehen können, dass Jesu Wiederkunft nahe bevorsteht, dass wir in der Endzeit leben und uns darauf vorbereiten können. Gott hat uns gesagt, was kommen wird. Und wir sollten darauf hören, was Gott in seinem Wort uns sagt. Drittens, Lebensübergabe an Jesus. Auch wenn wir als Eventgemeinde, denke ich, von den Lehren her, nach dem gehen, was die Bibel sagt, ist es wichtig und gut. Aber es ist noch wichtiger, dass wir unser Leben Jesus ganz übergeben. In Offenbarung 3, Vers 20 sagt Jesus an die Gemeinde Laodicea, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus klopft an unsere Herzenstür. Warum? Er möchte hineinkommen in unser Leben, in unser Herz. Er möchte, dass wir ihm unsere Herzenstür öffnen und dass er mit uns Gemeinschaft hat. Denn er sagte, dann möchte ich hineinkommen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Und das heißt, dass wir engste Gemeinschaft mit Jesus haben, geistliche Gemeinschaft, aber auch persönliche Gemeinschaft mit ihm, dass wir im Glauben mit ihm verbunden sind. Und das sagt er vor allen Dingen der Gemeinde Laodicea, der Endzeitgemeinde. Und deswegen möchte ich jeden aufrufen, der hier zuhört und zuschaut, dass wir unsere Herzenstür für Jesus nicht verschließen. Und wenn er hineinkommt, dann wird er unser Herz auch reinigen. Er wird auch schmutzige Ecken, die im Herzen noch da sind, wird er säubern. Wir können unsere Herzen nicht sauber machen, bevor Jesus kommt. Sondern Jesus sagt, er möchte hineinkommen. Und wenn er in unserem Herzen wohnt, dann wird er Schmutz und schmutzige Ecken und Dinge wird er dann reinigen und säubern. Wichtig ist, dass wir nur unsere Türe öffnen, dass unsere Hingabe an Gott ganz ist, vollkommen, total. Dass wir nicht noch irgendwelche Ecken und Dinge vor ihm fernhalten wollen, sondern dass er unser ganzes Leben erfüllt. Viertens, persönliche Beziehung zu Jesus. Es geht darum, dass wir unser Leben Gott übergeben und dann aber auch mit ihm leben. Im 2. Korinther 3, Vers 18 sagt Paulus nach der neuen Genfer Übersetzung, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Das ist ein wunderbarer Text. Paulus sagt uns hier, wenn wir mit Gott verbunden sind, dann werden wir auf ihn schauen. Und wenn wir auf ihn schauen, dann werden wir auch in seine Herrlichkeit verwandelt werden. Und seine Herrlichkeit, was ist das? Das ist sein Charakter. Das heißt, es geht nicht anders. Durch Anschauen werden wir verwandelt. Wenn wir in unserem Leben, wenn wir uns mit Dingen beschäftigen, die nicht gut sind, wenn wir ständig Krimis anschauen oder uns mit anderen Dingen beschäftigen und Filme anschauen, die keine guten Dinge zeigen, dann wird unser Leben danach ausgerichtet und wir werden danach geprägt werden. Unser Denken, unser Fühlen, unser Innerstes wird danach ausgerichtet. Wenn wir aber auf Jesus schauen und je mehr wir auf Jesus schauen, desto mehr werden wir in sein Bild verwandelt werden, dass wir ihm ähnlich werden. Und das macht der Heilige Geist, dass er in uns das schafft, dass wir Anteil bekommen an seiner Herrlichkeit, an seinem Charakter. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen. Die Zeit nehmen, auf ihn zu schauen. Dass wir jeden Tag uns eine Stunde Zeit nehmen, über das Leben Jesu zu lesen, darüber nachzudenken, zu beten, mit Jesus Verbindung zu haben. Das ist so wichtig. Wenn manchmal Aufnahmen gemacht werden von irgendwelchen Sternen, die sehr weit entfernt sind, dann kann es sein, dass man sie mit bloßem Auge überhaupt nicht sieht und mit dem Teleskop auch nicht sieht. Aber wenn man dann eine Platte nimmt und das Licht eines weit entfernten Sternes auf diese Platte scheint, dann ist es so, dass natürlich erstmal die Sterne sichtbar sind, die sowieso drauf sind, die man sowieso auch dann mit dem Teleskop sehen kann. Aber wenn man dann das stundenlang öffnet und nur auf einen bestimmten Bereich des Himmels das ausrichtet, dann auf einmal, wenn es stundenlang die Platte auf die Platte trifft, dann sieht man auf einmal Licht, was man sonst nicht sehen würde. Das heißt, durch die lange Zeit der Belichtung werden die Sterne überhaupt erst sichtbar. Und so ist es auch bei Jesus und uns. Wenn wir auf Jesus schauen, je mehr wir auf ihn schauen, je mehr Zeit wir auch verwenden, auf ihn zu schauen, desto mehr wird sein Licht in unserem Leben sichtbar. Denn es geht ja darum, dass wir Licht haben, sowohl was die richtige Lehre betrifft, als auch, dass wir Licht haben, was unser Leben betrifft. Und dass unser Leben leuchtet. Dass wir unser Licht leuchten lassen sollen vor den Menschen. Und das können wir nur, wenn Jesus in unserem Leben den ersten Platz hat, wenn er unser Leben regiert. Und so kommen wir zum fünften Punkt und letzten Punkt. Erweckung, Sieg über Sünde. Wir brauchen Erweckung. Und wir brauchen auch Sieg über Sünde. Denn es ist so, seit dem Sündenfall ist die Sünde stärker geworden als der Mensch. Der Mensch kann die Sünde aus eigener Kraft nicht überwinden. Unmöglich. Wir haben es alle schon mal versucht und wir haben gemerkt, es geht nicht. Wir können es nicht. Aber wenn Gott in uns lebt, ist es möglich. Paulus sagt im 1. Thessalonicher 5, Vers 23, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist ein Text, der uns eine Verheißung gibt. Wer heiligt uns? Wer gibt uns Sieg über Sünde? Nicht wir selbst, wir können es nicht, sondern der Gott des Friedens. Er heilige uns durch und durch. Und zwar, und er bewahre unseren Geist samt Seele und Leib, das heißt ganzheitlich. Unser ganzer Mensch, unser Körper, alles soll geheiligt werden. Geheiligt werden heißt, dass wir Jesus ähnlicher werden. Dass die Sünde in unserem Leben immer schwächer wird. Und das geschieht nicht, indem wir die Sünde ausreißen, sondern indem wir das Gute in unserem Leben, die Liebe in unserem Leben, mehr Gestalt gewinnen lassen. Und je mehr Jesus unser Leben erfüllt, desto mehr wird das andere automatisch verblassen und weniger werden und die Sünde wird verschwinden. Das heißt, es ist Gottes Werk, dass wir Erweckung erleben, dass wir Ernst machen mit Gott, dass wir Sieg über Sünde erleben, dass wir in der Heiligung weiter Fortschritte machen, dass Gott sein Werk in uns vollbringt. Ich denke, das ist ganz wichtig für uns, für unser Leben. Deswegen, wir haben auf der einen Seite die richtige Lehre, dass wir das glauben, was die Bibel sagt. Und die richtige Lehre ist wichtig, weil man durch falsche Lehren auch verführt werden kann auf ein falsches Gleis und am Ende sogar verloren gehen kann. Aber genauso wichtig ist das richtige Leben, nämlich ein Leben in der Beziehung zu Jesus Christus, dass er mein Leben bestimmt und erfüllt, dass ich mit ihm lebe. Und dass ich dadurch auch, wenn ich ihn liebe, wenn ich mit ihm lebe, mich auch auf seine Wiederkunft freue. Das ist wie wenn man verlobt ist, dann freut man sich auf den Tag der Hochzeit. Man kann den Tag manchmal kaum erwarten. Man ersehnt den Tag herbei, wenn man denn vereint wird. Und so ist es auch mit Jesus und uns. Je mehr wir Jesus lieben, jetzt lieben, desto mehr haben wir Sehnsucht, ihn zu sehen, von Angesicht zu Angesicht. Und deshalb, je mehr unsere Sehnsucht stärker wird, desto mehr werden wir auch die Dinge dieser Welt nicht mehr so wichtig nehmen. Desto mehr wird die himmlische Welt in unserem Leben den ersten Platz einnehmen und dass wir darüber denken, unser ganzes Leben danach ausrichten. Und das wünsche ich uns. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, wir beten dich an. Wir kommen zu dir. Und wir haben ein dankbares Herz, weil du uns erlöst hast, weil du uns gerettet hast, weil du diesen wunderbaren Erlösungsplan für uns ausersehen und erkoren hast und auch ausgeführt hast. Hab Dank, dass wir durch Gnade erlöst sein dürfen, durch den Glauben an dich. Hab Dank, dass du jetzt unser hoher Priester im Himmel bist und dass wir jetzt mit dir Verbindung haben dürfen. Herr, hilf, dass wir diese Verbindung mit dir aufrechterhalten, dass wir jeden Tag unser Leben dir ganz übergeben können und dass wir jeden Tag dich in unserem Herzen haben, dass wir Zeit finden, auf dich zu schauen, Zeit finden für die persönliche Andacht, über dein Leben nachzudenken, mit dir zu reden. Herr, ich bitte dich, dass du unser Leben verändern möchtest, dass du uns umgestaltest nach deiner Herrlichkeit, nach deinem Charakter. Und Herr Jesus, wir freuen uns darauf, dass du bald kommen wirst in der Wolken des Himmels und dass wir dann nach Hause gehen dürfen in das himmlische, in das ewige Reich, wo es keine Sünde und kein Leid und kein Tod mehr geben wird. Herr, und darauf freuen wir uns, aber am allermeisten dich zu sehen, in dein liebevolles Angesicht zu blicken, dir zu begegnen. Herr Jesus, komm doch bald. In deinem Namen. Amen. Das war Teil Nummer 6 über die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Und ich darf Sie jetzt schon einladen zu unserem nächsten Teil, Teil Nummer 7. Da geht es um die Baptisten.